Ja, wir haben heute Pfingsten. Ja, die Frage ist, was ist eigentlich Pfingsten? Wir lesen in unserem Text, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Für uns ist ja Pfingsten eben der Geburtstag für die Gemeinde Jesu, aber Pfingsten ist im Kern ja ein jüdisches Fest. Ich habe hier ein paar Sätze auch vorne, wo ihr mitlesen könnt. Also das jüdische Wochenfest, Schavuot genannt, das wird am 20. Mai auf der ganzen Welt gefeiert. Dieses Jahr. Das ist ja, verschiebt sich ja immer etwas. Der jüdische und der europäische Kalender sind ja nicht genau gleich. Aber es ist immer am gleichen Datum im jüdischen Kalender. Und bei uns wechselt ja Ostern und dann auch Pfingsten natürlich jedes Jahr. Ist nicht immer am gleichen Datum. Aber dieses Jahr trifft es ziemlich genau. Also es geht um Pfingsten, um diese 7 Wochen. Schavuot ist das jiddische Wort für 7. Und es geht eben um die 7 Wochen zwischen dem Passafest und dem Fest der Erstlingsgabe. Pfingsten gehört zu den 3 größten Festen des jüdischen Festkalenders. Und zum einen wird am Schavuot gedacht, dass Mose die 10 Gebote empfangen hat. An diesem Fest wird besonders daran gedacht, aber auch an die Erstlingsfrucht. Vielleicht noch ein paar Dinge, die gemacht werden. Jüdische Gläubige haben in der Nacht zu Schavuot in den Synagogen und Toraschulen eine Nachtwache, in der Tora gelesen und bis zum Morgen gesungen und getanzt wird. Tagsüber wird die Geschichte der 10 Gebote von einem Rabbi vorgelesen. Es ist üblich, am Schavuot Milch sowie Milchspeisen mit Honig zu sich zu nehmen. Das ist ein Symbol für die Tora, welche vom jüdischen Gläubigen genauso unschuldig und begierig in sich aufgenommen wird wie die Muttermilch von einem Säugling. In Israel wird zugleich zum Wochenfest auch Erntedank gefeiert, da zu diesem Zeitpunkt die Weizenernte eingefahren wird. Das habe ich aus www.kleinerkalender.de entnommen. Also es geht hier, die jüdische Gemeinde versammelt sich hier an Pfingsten, auch viele, die vom Ausland kommen, die nicht in Israel wohnen, also vor allem Juden oder Leute, die Juden geworden sind aus anderen Völkern, sind bei diesem Fest zusammen. Und nun sind auch die Jünger von Jesus, die sind ja jeden Tag, seit Auffahrt, waren sie jeden Tag zusammen zum Gebet, um sich zu versammeln. Und genau diesen Tag hat Jesus ausgewählt, um den Heiligen Geist zu schicken. Das ist Pfingstfest. Und das ist nicht Zufall, dass es gerade das Pfingstfest ist. Eben das Schavuot, sagt es bewusst mit dem hebräischen Namen. Es ist nicht zufällig, dass es das Schavuotfest ist. Warum? An Pfingsten ist die Erstlingsgabe der christlichen Gemeinde eingegangen. 3000 Menschen an einem Tag. Eine großzügige Erstlingsernte. Das ist ein wunderschönes Symbol. Und die zweite Parallele ist auch im alten Bund. Am Berg Horeb wurde ja das Gesetz gegeben, und mit dem Gesetz hat Gott den Gesetzesbund mit seinem Volk Israel geschlossen. Und wir lesen in 2. Korinther 6, dass Jesus uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja, es geht um einen neuen Bund, den Bund, den Jesus schon gestiftet hat mit seinem Sterben und Auferstehen, aber an Pfingsten wird das jetzt ganz konkret. Also nicht zufällig Pfingsten und der Anfang der christlichen Gemeinde. Ich lese jetzt noch etwas weiter in unserem Text. Plötzlich setzte, genau, ich habe eine etwas andere Übersetzung bei mir, aber das werdet ihr merken. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm, der das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes, also des Schavuotfestes, hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen oder auch je nach Übersetzung diese mächtige Stimme vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene und Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das nur zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und wir sehen, wir wissen, dass dann die Erklärung kam, die Predigt von Petrus. Aber ich gehe noch einmal zurück. Dass als das Pfingstfest war, waren sie zusammen und die haben wahrscheinlich nicht speziell, ich weiß nicht, ob die Jünger an diesem Tag etwas Spezielles erwartet haben. Als Jesus wegging, hat er nur gesagt, ihr werdet ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe nach nicht vielen Tagen. Das war einzig, was Jesus sagte. Er hat ja fast nie Zeitangaben gegeben in seinen Prophezeiungen. In nicht vielen Tagen wird das geschehen. Nun sind sie wieder an diesem Tag zusammen und plötzlich tönt das wie ein Sturm. Das muss gewaltig gewesen sein. Es steht nicht, dass es ein Wind war. Also es steht nicht, dass die Wände wackelten. Sondern es tönte, es war ein Brausen. Ein Ton, ein Brausen wie von einem starken Wind. Diese hörbare Gegenwart Gottes kennen wir ja auch am Horeb. Auch dort war der Posaunenschall, die Stimme Gottes. Und das Volk war verängstigt und verschrocken. Die waren mehr als erstaunt, erschrocken. Irgendwann sagten sie, Mose, rede du mit Gott. Das ertragen wir nicht. Die Stimme Gottes, wenn Gott seine Stimme erschallen lässt, dann muss das etwas ganz Gewaltiges sein. Das hat Gott immer wieder mal an ganz besonderen heilsgeschichtlichen Momenten hat er sich in besonderer Weise offenbart. Das lesen wir durch die ganze Bibel hindurch. So in der Art hat Gott praktisch nie mehr zu dem Volk Israel geredet. Wie dort, am Horeb. Und dann hat Jesus wieder geredet, Gott wieder geredet, als Jesus getauft wurde zum Beispiel. Da kam eine Stimme vom Himmel. Es gibt immer diese besonderen Momente oder auch als Jesus dann gekreuzigt wurde, dieses Erdbeben und diese Finsternis. Es gibt in besonderen Momenten in der Heilsgeschichte auch besondere Zeichen. Hier war es zunächst einmal ein hörbares Zeichen, die Stimme Gottes als Wind. Wind im Hebräischen heißt ja Ruach und ist eigentlich das gleiche Wort wie Geist. Der Wind, der Geist. Deshalb sagt Jesus, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Brausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Das hat Jesus Monate vorher den Jüngern schon mal gesagt und hat sie darauf vorbereitet. Nun, was bewirkt dieses Brausen? Natürlich Neugier. Alle laufen herbei, alle wollen wissen, was geht da? Irgend in einem Haus drin stürmt's. Außen nicht. Aber in einem Haus drin, das ist sehr ungewöhnlich. Da muss man sehen, was da läuft. Und dann gab's da noch sogar die sichtbaren Zeichen. Es gibt wenige Male, wo der Geist Gottes sichtbar für Menschen sichtbar wird. Cyril hat gelesen aus dem Mosebuch, der Geist Gottes schwebte über der Urflut, aber da waren noch keine Menschen geschaffen. Das haben die Menschen noch nicht gesehen. Das wurde Mose so offenbart. Noch nicht sichtbar. Wo wurde der Geist Gottes sichtbar? Ich weiß nur eine Stelle in der Bibel, neben dieser. Bei der Taufe Jesu steht, dass der Geist auf Jesus herabkam wie eine Taube. Steht nicht, es flog eine Taube herab. Nicht als Taube, sondern wie eine Taube in einer ähnlichen Form, dass man es sich vorstellen könnte, wie da eine Taube herabschwebt. So war das. Und hier sehen wir etwas anderes. Ist nicht ein Schwarm Tauben gekommen, hätte ja auch sein können, und hat sich auf alle verteilt, das geht ja nicht gut. Sondern hier ist ein anderes Bild mit dem Feuer. Auch das Bild vom Feuer ist uns sehr bekannt. Auch am Horeb, der Berg brannte, als sie das Gesetz bekamen. Und da war ein Feuer und auch diese Feuersäule. Gott hat sich oft im Feuer offenbart in der Geschichte. Oder beim Dornbusch, Mose, auch die Geschichte. Und das war ja ein ganz spezielles Feuer. Da brannte ein dürrer Dornbusch und Mose ging hin, um zu schauen. Und was war das Besondere am Dornbusch? Er ist nicht abgebrannt. Er brannte, aber er verbrannte nicht. Das war ein besonderes Phänomen, hat irgendwie die Neugier des Mose erweckt. Er geht dorthin und dann kommt eine Stimme, zieh deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Land. Und Gott redet zu ihm und beruft ihn da. Dieses Feuer. Und hier ist es auch ein Feuer, das nicht verzehrt. Es gibt auch die Beispiele in der Bibel, wo Gott ein verzehrendes Feuer ist oder wo das Feuer läutert. Aber hier ist es nicht ein verzehrendes Feuer, sondern hier ist das Feuer als Symbol wie ein Lauffeuer. Ich könnte mir das so vorstellen. Man braucht ja im Deutschen diesen Begriff, ein Lauffeuer. Ein Feuer, das sich rasch verbreitet und rasch übergreift, aber eben nicht zerstörerisch. Das Feuer hat nicht zerstört. Da hat niemand einen Feuerlöscher geholt. Und die Brandmeldeanlage ging auch nicht los. Das war nicht so ein Feuer, auch nicht mit Rauch, sondern das war ein besonderes Phänomen. Und hier steht, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Wer war dabei? Wir lesen im Kapitel 1, Apostelgeschichte 1, dass 120 Jünger von Jesus dabei waren. Nicht nur die 12, sondern es waren noch viel mehr, die an Jesus glaubten. Es waren ja auch noch viel mehr, die am Kreuz von Weitem zuschauten. Und nachher, als Jesus auferstanden war, war es eine Gruppe von 120 Menschen, die an Jesus glaubten und die auf ihn warteten. Und auf diese, nehme ich an, auf diese 120 wurde der Heilige Geist ausgegossen. Es steht zwar, Petrus hat an diese Stelle aus dem Propheten zitiert, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch. Aber der Geist Gottes ist noch nicht automatisch auf alle Menschen ausgegossen. Ich glaube, dass dieser Teil der Verheißung noch aussteht. Wenn dann Jesus sichtbar wiederkommt, dann wird das, nehme ich an, noch ganz in Erfüllung gehen. Alles Fleisch. Hier sind es die Menschen, die an Jesus glauben, wie wir schon gehört haben. Es braucht dafür Glaube, Umkehr, Vergebung. Das alles haben ja die Jünger, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, alles schon erlebt. Und nun schauen wir, was passiert ist mit diesen Menschen. Was ist eigentlich das Pfingstwunder? An Pfingsten wird klar, was das Wichtigste ist für Gottes Geist. Was will er den Menschen vermitteln? Was ist das Wichtigste, wenn der Heilige Geist kommt? Was passiert da? Und da habe ich mich nochmal einfach nur mit dem Text befasst, was da steht. Und es steht, dass sie erfüllt wurden und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen ergab, auszusprechen. Jetzt fangen sie an zu reden. Das ist das Erste. Der Heilige Geist bewirkt, dass die Menschen beginnen zu reden. Und es ist ein Wunder, wenn wir etwas weiter im Text lesen, das Wunder ist, es waren Sprachen, die diese Menschen verstanden. Es war nicht irgendetwas Unverständliches. Es ist auch interessant, die haben nicht einfach zu worshipen begonnen, als der Heilige Geist kam, oder gesungen, sondern sie haben geredet. Und was haben sie geredet? Sie haben Zeugnis gegeben, sie haben verkündigt. Ob die Galiläer selber verstanden haben, was sie selber geredet haben, was ihnen der Geist eingegeben hat, das wissen wir nicht, das steht einfach nicht. Aber was steht, ist, dass die anderen Menschen das alles verstanden haben. Das war nicht irgendetwas Unverständliches, sondern das waren klare, bekannte Sprachen. Wenn wir hier schauen, ich habe es nur etwas aufgezählt, das sind mindestens 16 Sprachgruppen aufgezählt, und in all diesen Sprachen wurde das Evangelium verkündigt. Und all diese Menschen haben in ihrer eigenen Muttersprache das Wort Gottes gehört. Die meisten waren ja Juden oder Konvertiten, also Menschen, die zum Judentum übergetreten waren, ursprünglich Griechen. Viele von ihnen, ich denke, die meisten von denen verstanden Hebräisch. Vielleicht die Konvertiten nur so. Mehr schlecht als recht, kann sein, das war ja nicht ihre Muttersprache, von den Juden schon. Aber von all diesen, die da aufgezählt sind, ist Hebräisch ja von den meisten nicht die Muttersprache. Aber wenn sie die Bibel lesen wollten, wenn sie mit Gott reden wollten, dann mussten sie Hebräisch lernen. Das war im Alten Testament einfach klar. Es gab zwar eine Übersetzung, die Septuaginta, die in griechischer Sprache übersetzt war, aber von den jüdischen Gelehrten war die als autorisiertes Wort Gottes nie richtig anerkannt, weil Gottes Wort muss Hebräisch sein, Gott spricht Hebräisch. Das ist so die Sicht bis dahin vom alten Israel. Und jetzt kommt etwas ganz Neues. Jetzt redet Gott plötzlich nicht mehr nur Hebräisch, sondern Gott redet in allen bekannten Sprachen, die es da gibt. Und das ist revolutionär für die Leute. Die waren verwirrt, die waren bestürzt. Da ist etwas ganz, ganz besonders passiert. Es ist interessant, wenn wir dieses Pfingstwunder genau betrachten, über was waren die Leute am meisten entsetzt? Nicht über den Wind, sondern dass sie die großen Taten Gottes in ihrer eigenen Sprache hörten. Das war eigentlich das ganz Besondere am Pfingstwunder. Das machte sie irritiert und neugierig. Da musste etwas Besonderes passiert sein. Natürlich machen sich ein paar lustig. Es gibt immer solche, die hören nicht zu. Machen einfach ihre Witze. Aber ich denke, die große Menge war tief beeindruckt, weil nicht einfach, weil da etwas Verrücktes passiert ist, sondern weil die etwas verstanden haben. In einer Sprache, die sie noch nie so verstanden und gehört haben. Und das ist das Geheimnis. Wie entsteht der Glaube? Durch die Verkündigung nachher. Petrus nimmt ja das auf und verkündigt, auf das kann ich heute jetzt nicht mehr im Detail eingehen. Aber es gibt dann Frucht. Menschen verstehen diese Botschaft und kommen zum Glauben. Durch Verkündigung und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das Geheimnis. Pfingsten, das Hauptanliegen des Heiligen Geistes, was ist das? Es ist nichts anderes als Evangelisation. Pfingsten ist im Kern die erste riesige Evangelisation, eben mit einer riesigen Erstlingsfrucht. 3000 an einem Tag und bald waren es dann 5000. Kurze Zeit später wird berichtet. Hier wird die Gemeinde geboren. Das hat mich neu bewegt. Pfingsten heißt, Gottes Wort wird verständlich verkündigt, so dass es Menschen verstehen, nachvollziehen können, dass ihre Herzen berührt und bewegt werden. Ja, haben nicht wir oft eine große Sprachlosigkeit? Wie sehr bräuchten wir oder brauchen wir Pfingsten, dass wir Gottes Wort verständlich, klar, mutig, bewegend, berührend den anderen Menschen weitergeben können. Diese Fähigkeit, Gottes Taten überzeugend weiterzugeben, das war das ganz große Wunder und das ganz große Phänomen von Pfingsten. Das ist die Frucht vom Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Hier die allererste Frucht an Pfingsten vom Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Da beginnen Menschen zu erzählen. Zu erzählen, was Gott alles Großes getan hat. Ich denke, ich merke das bei mir immer wieder, was mich oft erfüllt sind. Ach, die mühsamen Dinge, die Sorgen, das, was nicht so läuft, geht's auch so. Und dann muss mich der Heilige Geist wieder neu berühren, dass ich wieder sehe, was Gott getan hat. Manchmal sehe ich das gar nicht mehr so richtig. Was eigentlich die großen Taten Gottes sind. Das ist auch im alten Israel, manchmal war das so. Wo sind die Wunder der Väter? Haben schon die Psalmdichter gejammert. Wir möchten das wieder mal sehen, kennen wir doch auch. Wo sind die großen Taten? Aber das ist das Wunder. Natürlich können wir sagen, das war einfach. Da war ja gerade Ostern kurz hinter ihnen und Jesus hat so viel gemacht. Aber es war nicht einfach eine Begeisterung von diesen Menschen. Die waren nicht einfach menschlich begeistert, sondern ich glaube, es ist ein Wunder des Heiligen Geistes, dass er uns diese großen Taten Gottes so ins Herz gibt, dass wir einfach davon reden. Was haben die Apostel gesagt, als sie geschlagen wurden? Wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das ist eben das große Werk des Heiligen Geistes. Wie wir den Heiligen Geist erhalten, es steht nirgends in der Bibel, dass wir um den Heiligen Geist bitten müssen, sondern wenn wir umkehren, wenn wir Jesus als Herrn in unser Leben aufnehmen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Aber wir sind nicht immer erfüllt mit dem Heiligen Geist, jedenfalls ich nicht. Ich bin manchmal erfüllt mit ganz anderen Dingen. Manchmal bin ich erfüllt mit Ärger, manchmal bin ich erfüllt mit Angst, mit Zorn, mit Sorgen. Und wenn ein Glas so voll ist, dann hat nichts mehr anderes drin Platz. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wenn wir ihm den Raum nicht geben, zieht er sich zurück. Er macht sich nicht breit wie ein Kuckuck im Nest. Der Heilige Geist ist sehr fein und wir müssen ihm Raum geben. Und ich denke, das haben die Jünger gemacht. Die haben ja 10 Tage lang waren sie zusammen und haben einfach gebetet, steht nicht, was sie gebetet haben. Aber sie haben sich innerlich vorbereitet und dann kam dieses Ereignis. Und ich denke, das ist auch noch einmal einfach ein Geheimnis, dass wir unser Gefäß einfach bereitstellen. Uns Zeit nehmen, uns erfüllen zu lassen mit dem Geist Jesu. Nur so können wir erfüllt sein. Wenn wir immer nur in der Hetze des Alltags sind, Jesus ist dann auch dabei, weil er hat gesagt, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende, auch wenn ihr durchs Leben stressen. Er ist auch dabei, er kann schnell genug fahren, auch wenn wir schnell fahren. Aber wenn wir erfüllt sein wollen, wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann geht es nicht anders, als dass wir immer wieder innehalten und uns einfach füllen lassen. Weil er macht das nicht so, dass er beim Vorbeihuschen uns da noch schnell eine Portion reindrückt, sondern da müssen wir schon stillstehen. Wir müssen uns öffnen und warten. Und wann er kommt, und wie er kommt, wie er uns wieder neu erfüllt, das ist ein Geheimnis. Vielleicht hast du das ganz früher mal erlebt, diese Begeisterung. Du bist zum Glauben gekommen, hast Jesus ganz neu erlebt, warst so begeistert von dieser Vergebung, von diesem neuen Leben, von dieser Gewissheit, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Jesus. Und du hast es jedem erzählt. Und dann manchmal schläft das etwas ein. Manchmal kriegt man auch eins auf den Deckel oder mehr als eins, weil die Leute das nicht hören wollen. Und dann hört man so langsam auf. Und dann ist es so schwer und so streng. Und das ist die große Hoffnung, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, dass er es in unseren Herzen neu bewegen kann. Ich habe das vor kurzem erlebt mit meiner Nichte. Sie ist auch in einem recht traditionell christlich-freikirchlichen Umfeld aufgewachsen. Sie war gläubig, aber irgendwie viele Probleme. Hat dann auch Seelsorge in Anspruch genommen, hat vieles auch aufarbeiten müssen in ihrer Geschichte. Und dann hat sie etwas erlebt, ein neues Erfülltwerden. Und das Erste, was sie mir erzählt hat, neben dieser neuen Erfahrung mit Jesus, neben dieser neuen Freude, sie hat eine Freundin und der hat sie jetzt das erste Mal von ihrem Glauben an Jesus erzählt. Warum? Weil sie selber erfüllt war. Weil sie selber so voll war und begeistert war. Ja, und ich denke, das ist das, was wir nicht machen können. Am Schluss, nach der Predigt des Petrus steht, ganz am Schluss, und als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ja, und das ist das Geheimnis. Das können wir nicht machen. Und das ist auch gut so. Wir können bereit sein. Wir können uns Jesus öffnen. Wir können unser Gefäß ihm öffnen und wir können es reinigen, dass es wie ein Tempel ist, in dem er gerne wohnt, unser Leib. Ist das ein Tempel? Wir können unser Herz ihm öffnen, wir können ihn bitten, dass er es reinigt und dass er uns erfüllt. Das ist das, was wir tun können. Alles andere tut er zu seiner Zeit, auf seine Art. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus, dass es Pfingsten geworden ist und dass du deinen Jüngern eine Sprache gegeben hast, mit der sie deine großen Taten verkündigen konnten. Und ich sehne mich danach, eine Sprache zu bekommen, eine Sprache, die es fähig macht, dass Menschen dich verstehen, wenn ich ihnen von dir erzähle, dass sie es wirklich verstehen. Und dass dein Geist auch die Herzen berührt, dass sie sich öffnen, dass es ihnen ins Herz dringt. Und sie zu fragen beginnen. Jesus, danach sehnen wir uns, auch in der so selber. Danke, dass du das tun kannst. Ja, gib du uns die Herzen der Menschen. Erfülle du unsere Herzen mit dieser Gewissheit, mit dieser Überzeugung, dass wir das, was du tust, deine großen Dinge, einfach in unserer Umgebung weitergeben können. Aber wirk du das. Wenn wir das selber erkrampfen, dann geht das nicht oder nur in die Hose. Nur wenn du das bewirkst, nur wenn du in unserem Herzen das wirkst, dann kann es passieren. Danke, dass ich das immer wieder erleben darf. Aber ich möchte es noch viel mehr erleben. Erleben, dass ich Menschen dich lieb machen kann und dass sie sich dir öffnen. Schenke uns diese Sehnsucht und brauche uns, wie du deine Jünger am Pfingsten gebraucht hast, brauche uns jeden als dein Werkzeug. Und wenn du es bewirkst, dann kommt es nicht auf unsere Unfähigkeit und Fähigkeit an. Dann tust du es. Danke. Amen.